was wir klassischerweise sehen bei Leuten, die in schwere depressive Episoden kommen und zu uns in die Klinik kommen, die haben häufig schon ganz viel draußen versucht. Psychiatrie ist eben nicht Zwangsjacke, ist nicht einer flog übers Kuckucksnest, ist nicht geschlossene Tür, sondern zu gucken, dass man eben wirklich das zur Verfügung stellt, was ein Mensch braucht.
Es gibt ja so Tage, da fühlt sich schon das Aufstehen schwer an, jede Bewegung kostet Kraft, die Gedanken kreisen und die Gefühle sind irgendwie wie abgeschnitten. Und das, was eigentlich mal selbstverständlich war, wird plötzlich zu einer großen Herausforderung. Viele Menschen kennen solche Momente, aber was, wenn die bleiben? Wenn aus einzelnen Tagen ein Zustand wird, der sich gar nicht mehr abschütteln lässt, dann sprechen wir möglicherweise von einer Depression, eine der häufigsten und gleichzeitig am meisten missverstandenen Erkrankungen unserer Zeit. Es ist ganz erstaunlich, denn jeder Fünfte erlebt sie im Laufe seines Lebens und trotzdem wird sie oft unterschätzt, verharmlost oder einfach gar nicht erst erkannt. Und damit herzlich willkommen zur Diagnose Kopfsache, dem Podcast aus dem TWW. In dieser Folge begrüße ich Dr. Lieselotte Mahler, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Chefärztin der Psychiatrie im TWW. Gemeinsam sprechen wir darüber, was eine Depression überhaupt ist, wie sie entsteht und warum sie so viel mehr ist als einfach eine schlechte Phase. Wir sprechen über Symptome, die ganz oft unsichtbar bleiben, über die Rolle von Lebensumständen und biologischen Faktoren, aber auch darüber, dass Depressionen heute wirklich sehr gut behandelbar sind. Vor allem aber geht es uns um eins: Verstehen statt bewerten, zuhören statt urteilen und darum, Hoffnung und Zuversicht zu vermitteln. Mein Name ist Claudia Noack und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Liebe Lille, ganz herzlich willkommen im Podcast-Studio. Lass mich dich ganz kurz vorstellen. Du bist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, seit 2020 Chefärztin der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie der Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk. Du warst bereits 9 Jahre davor als Oberärztin in der Psychiatrischen Universitätsklinik der Charité im St.-Hedwigs-Krankenhaus tätig. Und auch dieser Tätigkeit sind schon 6 Jahre als Assistenzärztin und wissenschaftliche Mitarbeiterin vorausgegangen. Es gibt eine beachtliche Publikationsliste von dir und deine wissenschaftlichen Tätigkeiten und dein Engagement im psychiatrischen Bereich kann man durchaus als enorm bezeichnen. Du bringst also eine unglaublich große fachliche Expertise mit und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist, um mit mir unsere Staffel zum Thema Depression zu eröffnen. Einleitend ist es mir wichtig, ein paar Fakten und auch Zahlen zur Depression zu benennen, um einerseits ins Thema zu kommen, andererseits aber auch, um die Dimension dieser Krankheit zu verdeutlichen. Jedes Jahr erkranken circa 5 Millionen Erwachsene in Deutschland an einer Depression, aber natürlich können genauso gut Kinder, Jugendliche und alte Menschen davon betroffen sein. Statistisch betrachtet sind es also etwa 23% der Deutschen, die im Laufe ihres Lebens mindestens einmal unmittelbar selbst von einer Depression betroffen sind und das ist jeder Fünfte, wenn man sich das mal überlegt. Außerdem wird davon ausgegangen, dass ca. 37% mit betroffen sind durch erkrankte Angehörige, Freunde, Partner, Partnerinnen und das sind aus meiner Sicht erschreckend hohe Zahlen. Und dennoch, man mag es kaum glauben, sind Irrtümer und Unwissen über diese schwerwiegende Erkrankung weit verbreitet und diese Krankheit wird scheinbar immer noch unterschätzt. Viele glauben, dass Depressionen vor allem durch Schicksalsschläge, Stress am Arbeitsplatz oder auch eine falsche Lebensführung entstehen und nicht selten werden depressiven Menschen dann Ratschläge erteilt wie: Fahr doch mal in den Urlaub, reiß dich doch mal zusammen, stell dich doch nicht so an, um das mal auf die Spitze zu treiben. Und das ist natürlich nicht nur völlig ungeeignet, sondern zeugt außerdem auch davon, dass die Akzeptanz einer depressiven Erkrankung als eine ernsthafte und schwerwiegende Erkrankung noch gar nicht hoch genug ist. Und deshalb sind wir auch heute hier und machen diesen Podcast, um Verharmlosung entgegenzuwirken, mit Irrtümern aufzuräumen und um die Akzeptanz für diese schwerwiegende Erkrankung zu stärken. Und lass uns direkt mit der Frage beginnen, was unter einer Depression in medizinischer Hinsicht eigentlich verstanden wird.
Ja, danke, liebe Claudia, das ist eine gute Frage und schließt so ein bisschen auch an dem, was du einleitend gesagt hast, ne? Weil die Depression erstmal sozusagen kein Phänomen ist, was man so auf dem ersten Blick erkennt, ne? Und das ist auch, glaube ich, das, was viel zu diesen Irrtümern, auch was die Ratschläge angeht, eben führt. Im medizinischen Sinne, wenn man jetzt mal ganz klassisch die Symptomatik, die eigentlich immer ganz grob sozusagen diese Schubladen der Symptome, die da sind, dann ist das eine gedrückte Stimmung, eine Antriebsarmut, also Armut des Denkens, des Handelns, dann ist das Schlaflosigkeit, dann ist das Grübeln, dann ist das sozusagen, und jetzt wird es schon fast philosophisch, so ein Verlust des Vitalitätsgefühls, ne? Und wenn man dann so sieht, was heißt denn das eigentlich, gedrückte Stimmung, ne? Also das sind tatsächlich jetzt diese Hauptsymptome, die da liegen, die ich gerade genannt habe. Und da merkt man schon, ja, kenne ich alles? Habe ich jetzt eine Depression? Oder auch für die in dem Bereich arbeiten, muss man schon genauer verstehen, was heißt denn das, eine gedrückte Stimmung? Na, jeder ist mal schlecht drauf, hat einen gereizten Tag. Und das ist sozusagen, ne, also das steckt ja auch schon in den Namen Depression, ne, das kommt aus dem Lateinischen, deprimere, also unterdrückt, ne, gedrückt sein, gedrückt das eben der Stimmung, des Antriebs. Und das ist sozusagen nicht schlecht drauf sein, weil dann hat man noch so einen Bezug zu dem, wie man es einbetten kann. Ich habe heute einfach einen schlechten Tag. Das kann man einbetten, oder ich bin irgendwie in letzter Zeit irgendwie nicht gut drauf. Es ist irgendwie alles viel passiert und so weiter. Bei einer gedrückten Stimmung, dann ist das eigentlich meistens was man eben nicht als solche wahrnimmt, als sozusagen ein präsentes Gefühl, sondern etwas fehlt, etwas ist verloren gegangen. Das ist zum Beispiel jetzt nicht ein Traurigkeitsgefühl oder es ist auch meistens so, dass depressive Menschen gar nicht weinen oder sagen, ich bin jetzt traurig, sondern es ist eher so das Gefühl, alles ist gedämpft, als hätte jemand den Regler ausgestellt oder abgedreht, alles ist grau, das eigene Erleben ist grau. Und das kann man nicht mehr einbetten, das fühlt sich fremd an, man selbst fühlt sich fremd an. Und es ist eher ein Gefühl der Gefühlslosigkeit als traurige Stimmung zum Beispiel oder schlechte Stimmung, ist ja immerhin eine Stimmung, ja.
Also quasi bei einer traurigen Stimmung habe ich oft noch einen Bezug, weil es einen Anlass vielleicht dafür gibt, oder bei Stress habe ich oft auch einen Bezug, aber würdest du sagen, jetzt bei dieser gedrückten Stimmung, ich stelle mir vor, ich bin wie in Watte gepackt, ich kann gar nicht sagen, warum es so ist, aber ich bin so zurückgenommen sozusagen, ist es...
Genau, das also in Watte gepackt sein, das Denken oder das Gefühlen ist in Watte gepackt, und zwar nicht in einem angenehmen Art und Weise. Das könnte ja auch sein, so flauschig, wohlig, ne, sondern es fühlt sich nicht gut an. Jetzt bei einer Trauer zum Beispiel, dann ist der Schmerz und die Traurigkeit ein unangenehmes Gefühl, zweifelsohne. Ne, ein Gefühl, was man lieber nicht hätte. Ja, und die adäquate Reaktion auf so ein Gefühl ist eben, dass man der Trauer möglichst Raum lässt und das zum Ausdruck bringt, indem man zum Beispiel weint oder versucht, sich Trost zu suchen bei anderen. Bei einer gedrückten Stimmung ist es, na, das kann nicht getröstet werden, das zieht sich eher zurück. Man merkt, dass man anders ist, dass man anders reagiert. So wie du auch gesagt hast, diese Tipps, die dann kommen, die wohl gemeint ist, Mensch, lass doch einfach mal wieder was zusammen machen, das tut dir gut. Ne? Das ist was man bei Trauer vielleicht machen kann. Bei einer Depression, wo auch Interessen verloren gehen. Man, das, was man weiß, was früher einem gut getan hat zum Beispiel, dazu hat man keinen Zugriff mehr. Mhm. Zum Beispiel, ich wusste früher, es tut mir gut, mich mit Leuten zu treffen und es kommt eine Einladung und ich habe das Gefühl, dass das Schlimmste, was mir jetzt passieren könnte, dahin zu gehen, weil das Gefühl dazu verloren gegangen ist.
Von welchem Zeitraum sprechen wir ungefähr? Wie lange? Also wie ist der Zeitraum, dass ich sage, aber jetzt müsste man sich Sorgen machen oder jetzt ist diese Stimmung zu lang? Also kann man das so einordnen?
Das ist, wie so häufig in unserem Bereich, was sehr individuell ist. Ne? Bei manchen geht das innerhalb von Tagen. Ne? Gerade die Depressionen kennen, die sagen häufig, das ist wie so ein On- und Off-Schalter. Ich bin aufgewacht und der Schalter war umgelegt und ich wusste, die Depression ist wieder da. Also innerhalb von ein paar Tagen. Ja, und dann gibt es Leute, die erste Frühwarnsymptome haben, erstmal schlechter Schlaf und eher so das Gefühl haben, oh, ich bin ein bisschen erschöpft und ich merke irgendwie, es geht nicht mehr, vielleicht muss ich mal Urlaub machen. Die versuchen das dann auch erstmal auf diese Strategien zurückzugreifen und merken, es bleibt. Und die Strategien, die ich sonst immer hatte in solchen Situationen, greifen nicht mehr. Und das kann über Wochen und Monate dauern. Also der Verlauf ist sehr individuell und genau, also so sind wir eben verschieden, aber sozusagen diese klassische Symptomatik, die findet sich dann bei allen.
Und gibt es auch noch weitere Symptome? Du hattest jetzt die Schlaflosigkeit, die Antriebslosigkeit. Was ist mit Appetit zum Beispiel? Wird es das Gewicht beeinflussen? Essen manche mehr, essen andere weniger? Wie hängt das zusammen?
Also genau wie du sagst, ne, es gibt so diese klassische Symptomatik, ne, wie diese gedrückte Stimmung oder Stimmung, also Gefühl der Leere und Antriebshemmung. Und dann gibt es Menschen, die haben eine Tagesschwankung, die haben so ein klassisches Morgentief, also früh erwachen, mit Aufwachen von Grübeln, in schlimmen Phasen dann auch gleich Suizidgedanken, die da sind, die ganz lange brauchen und manchmal abends das Gefühl haben, ja, ich weiß gar nicht, was ich am Morgen hatte. Geht's doch eigentlich wieder gut. Und dann am Morgen wieder aufwachen und das Gleiche da ist. Das sehen wir häufig. Dann gibt es Leute, die eher ein höheres Schlafbedürfnis haben, viel schlafen. Das ist allerdings seltener, muss man sagen. Und dann natürlich, ne, alles, was mit Vitalitätsgefühl zu tun haben, also Appetit, Sexualität, solche Sachen, sind meistens auch davon betroffen. Also die sagen, ich esse, weil ich weiß, ich muss essen, aber ich habe eigentlich gar keinen Appetit. Oder Leute, die tatsächlich weniger essen und dann Gewicht deutlich reduzieren, das ist eher typischer. Aber es gibt durchaus auch Leute, die sagen, das ist das Einzige, was ich irgendwie noch machen kann, ist irgendwie essen und auch Gewicht zunehmen, aber häufiger ist Appetitlosigkeit und Gewichtverlust.
Also auch da wieder das Gedrückte zurückgenommen.
Ja, genau.
Spricht man von verschiedenen Arten von Depressionen? Gibt es verschiedene?
Ja, also früher sozusagen die Psychiatrie, wir lernen ja auch dazu, hat man so unterschieden zwischen, es gibt endogene Depressionen, also die sind biologisch, die echten Depressionen, in Anführungsstrichen, es gibt die reaktiven Depressionen, also jemand reagiert auf eine Situation mit einer Depression. Heute weiß man, dass sozusagen es immer ein Konglomerat aus allem ist. Also man hat eine Veranlagung, eine genetische Veranlagung, eine Vulnerabilität, Depressionen zu entwickeln, also ne, biochemisch sozusagen im Gehirn.
Eine Anfälligkeit,
wenn man so will, genau. Dann gibt es Persönlichkeits- und Entwicklungsfaktoren, die eine Rolle spielen. Also habe ich früh, also wie war die Bindung im frühen Kindesalter? Wie war die Erziehung? Was wurde gestärkt? Was wurde eher unterdrückt in der Persönlichkeit? Und dann gibt es eben natürlich einen großen Einfluss auch, wie psychosoziale Faktoren, ne? Also Bildung, sozioökonomischer Status, ne? Also Armut zum Beispiel, Einsamkeit ist ein Risikofaktor. Aber natürlich auch eben Lifetime-Events, ne? Also negative, also Sachen, die mich erschüttern. Und so ist es sozusagen ein Spielball aus allen. Ne? Man reagiert auf zum Beispiel die gleichen Ereignisse, die einem widerfahren, unterschiedlich. Die einen reagieren eben mit einer Depression, die anderen erkranken nicht. Andere erkranken vielleicht an der Psychose. Also so, ne? Es ist sozusagen viel, was zusammenkommt.
Ab wann spricht man denn von einer Krankheit Depression? Wo ist die Abgrenzung vielleicht zu anderen depressiven oder, wie sagt man, traurigen Phasen? Ich sage das jetzt mal ganz schlicht. Ab wann sagt man, jemand ist an einer Depression erkrankt?
Also wenn man, also zum Beispiel Trauer hattest du gerade erwähnt, das ist ein gutes Beispiel. Und da muss man sehr aufpassen, dass man sozusagen einerseits Stigma abbaut und viele psychische Erkrankungen viel präsenter macht. Ne? Wenn man sich überlegt, die WHO hat gesagt, 2030 wird die Depression die häufigste aller Erkrankungen weltweit sein, also noch vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die im Moment noch auf Platz 1 stehen. Es hat immer so für und wieder. Wir reagieren einfach auf Ereignisse. Ne? Und zum Beispiel, wie lange ist es normal zu trauern? Oder wie tief darf man trauern? Wie kann Trauer einen auch eine Zeit lang, also wie viel Raum sollte man dem geben und sozusagen das Leben vielleicht auch mal pausieren durch eine tiefe Trauer? Das ist einmal kulturell bedingt, also die Kulturen handhaben das unterschiedlich. Interessanterweise fast überall kommt so ein Trauerjahr vor. Also dass man das Gefühl hat, einmal muss man alles nochmal sozusagen einmal zyklisch durchleben und das ist dann entweder rituell in die Kultur eingebunden oder eben auch nicht. Und wie stark eine Trauerreaktion gezeigt werden darf und so weiter, das unterliegt ganz starken auch kulturellen Einflüssen. Aber es gibt eben auch zunehmend so dieses Gefühl, was ist normal? Also man muss sich am besten schnell wieder im Griff haben und auf die Beine kommen und dann gibt es da, mach doch mal dafür was, ne? Also normale Phänomene, wo aber sozusagen und gesunde Phänomene, Trauerreaktion ist ein gesundes Phänomen auf etwas, was uns passiert und was wichtig ist, dem auch Raum zu geben. Da sozusagen ist es so, dass man aber sich ja einbetten kann, was ich so initial meinte, ne? Da kann man sagen, ich habe einen Bezug zu einer Trauer, ne? Und zum Beispiel Leute, die eine Depression bei einem Verlust entwickeln, also ein naher Angehöriger stirbt. Und dann ist die Frage, was ist jetzt Trauerreaktion und was ist Depression? Ist, dass die häufig eben die Abwesenheit von Traurigkeit spüren und eben die initial von mir genannten Symptome eher spüren und sagen, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich trauere gar nicht.
Mhm.
Ja, die sagen, ich habe nicht einmal geweint seitdem, also Weinen ist jetzt nicht immer sozusagen, ist auch individuell unterschiedlich, aber die von sich das anders kennen, ne, und sagen, normalerweise würde ich da anders drauf reagieren, aber ich fühle nichts und ich habe aber auch keine Lust mehr, ich will nicht mehr, ich will Ruhe haben. Häufig sehen wir das bei Angehörigen, die vorher gepflegt haben, also Leute zum Beispiel, meistens Ehefrauen, über Jahrzehnte verheiratet, pflegen den Ehemann. Ehemann stirbt und 50, 60 Jahre, die man gemeinsam verbracht haben. Und dann ist erstmal so eine, dann ist wieder sozusagen zu sagen, okay, jetzt habe ich wieder Zeit für mich. Mhm. Noch, dass die in Trauer sozusagen die Traurigkeit Raum haben, sondern die dann manchmal eben depressiv reagieren. Und das merkt man dann. Man sagt, ich hätte anders erwartet, dass ich darauf anders reagiere, aber ich reagiere gar nicht. Ich merke nichts mehr, ich spüre nichts mehr.
In solchen Situationen weiß ich, kommen ja auch manchmal so gut gemeinte Ratschläge wie, ach Mensch, jetzt hast du wieder mehr Zeit für dich und es ist doch gut, dass, wenn wir jetzt mal von Ehemann und Ehefrau sprechen, dass er jetzt gegangen ist, war so ein langes Leiden, ist doch schön. Es ist natürlich dann auch bitter, wenn man einerseits denken, naja, und trotzdem fehlt mir jetzt jemand oder bin ich traurig.
Ja, also Genau, das funktioniert dann eben nicht, ne? Und dann kann aber auch eine Depression gar nicht sich als also viele gerade in der älteren Generation, die wissen dann häufig gar nicht, was das ist. Da haben wir dann häufig dann auch so, dass es eher so ist mit nächtlichen Panikattacken zum Beispiel. Mhm. Die wachen aus dem Schlaf aus und sind unruhig, haben das Gefühl, jetzt kriege ich einen Herzinfarkt aus dem Schlaf heraus, ne? Nicht nach Belastung und wo man erstmal lange ein Konzept entwickeln muss, dass diese körperliche Symptomatik, also diese Ängste, Unruhe, nichts Körperliches ist, sondern eine Depression ist. Also es kann sich auch ganz unterschiedlich kaschieren, ne? Und oft muss man erstmal so ein Krankheitskonzept auch entwickeln mit Menschen. Die kommen meistens nicht und sagen, also die das erste Mal erkranken und sagen, ich habe eine Depression, machen Sie was? Mhm. Sondern häufig erst sozusagen mit einem langen Vorlauf und weil sie es erstmal anderen Sachen zuordnen.
Mhm. Weil du es gerade angesprochen hast, wann ist denn aus deiner Erfahrung der Leidensdruck oft so groß, dass die meisten sich Hilfe suchen? Oder sind es eher nahestehende Personen, die jemandem raten, Mensch, such dir Hilfe, die das ernst nehmen und nicht mit gut gemeinten Ratschlägen um die Ecke kommen, sondern sagen, hier stimmt was nicht? Mhm. Oder ist da oft der Antrieb auch selbst da, zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe? Wie ist da deine Erfahrung?
Sowohl als auch. Also diese gut gemeinten Ratschläge sind jetzt erstmal sozusagen etwas, was fast alle gehen. Auch ehrlich gesagt, man selber ja auch sagt, Mensch,
ist ja auch nicht böse gemeint. Ja.
Ich muss jetzt mal meinen inneren Schweinehund überwinden. Ne? Viele haben hohen Anspruch, die an Depressionen erkranken und versuchen ja auch selber erstmal, sich gute Ratschläge zu geben. Und das Umfeld reagiert auch drauf. Aber der Leidensdruck hat häufig mit anderen zu tun, ne? Dass man das Gefühl hat, ich zum Beispiel habe das Gefühl, ich falle den anderen zur Last, ich bin nicht mehr tragbar. Also viele machen das nicht, also viele kommen, wie du sagst, weil Angehörige sagen, Mensch, mach doch da mal was und ich habe da mal was gelesen und das sieht doch auch so aus und da kann man doch was tun. Aber manchmal auch, dass eben Leute das Gefühl haben, ich falle den anderen zur Last und ich merke, ich versuche das, was weiß ich, klassisch, sagen wir mal, ne, Familienmutter arbeitet, Kinder und versucht die ganze Zeit zu funktionieren und weiter zu funktionieren und hat das Gefühl, gar nicht raus zu können, weil dann die Schuld ja noch größer wird. Aber irgendwann das Gefühl zu haben, egal was ich probiere und ich reagiere so, wie ich das nicht möchte oder ich reagiere nicht mehr, ich habe keinen Antrieb mehr. Also es hat dann auch viel mit den Angehörigen oft zu tun, auch wenn die Entscheidung, sich Hilfe zu suchen, von einem selbst kommt.
Wir haben die Ursachen für eine depressive Erkrankung schon teilweise auch angesprochen. Depression ist aber zum Teil auch eine Begleiterkrankung anderer Krankheiten, oder?
Ja, also beziehungsweise andere Erkrankungen können auch ein Risikofaktor sein für eine Depression. Genau, das hatten wir, hatte ich vorhin noch nicht genannt, dass zum Beispiel körperliche Erkrankung oder insbesondere chronische Schmerzerkrankungen auch zu einer Depression führen können. Mhm. Das ist zum Beispiel auch der Verlust der Funktionalität, wenn man so will, oder Einschränkungen ist zum Beispiel auch ein Fakt, warum so viele ältere Menschen erkranken. Ne? Die Depression ist bei den über 65-Jährigen die häufigste psychische Erkrankung. Aber eben auch einfach als Begleiterkrankung von anderen Erkrankungen wie Parkinson-Erkrankung, also gerade chronisch neurologische Erkrankungen. Aber eben auch zwischen Demenz und Depressionen gibt es auch einen Zusammenhang. Also frühere Depressionen steigern auch das Risiko, zum Beispiel eine Demenz zu entwickeln. Also da ist es mal andersrum.
Mhm. Was ist so mit hormonellen Schwankungen, auch in den Wechseljahren zum Beispiel? Beeinflusst das auch die Krankheit, den Krankheitsverlauf oder kann es ein Auslöser sein?
Ja, es gibt ja, also Frauen erkranken doppelt so häufig im Vergleich zu Männern. Und da gibt es verschiedene Faktoren, die man annimmt, man weiß es nicht ganz genau, warum das so ist, ne? Also einerseits, hast du es gerade angesprochen, spielen Hormone eine Rolle. Man kennt das ja auch, dass Schwangerschaften oder eben postpartale Depressionen, Schwangerschaften können aber übrigens auch vor psychischen Erkrankungen Depressionen schützen. Also so auch da ist es wieder individuell, aber klar, es gibt die postpartale Depression, die nicht der Wochenbett-Blues sind, wo man so sieht, dass eine starke hormonelle Veränderung für 2-3 Tage eben durchaus, man kann es nicht beeinflussen. Ne? Also es ist dann einfach da, aber das ist sozusagen keine Depression, aber es gibt postpartale Depressionen und Frauen, die zum Beispiel einfach jedes Mal dann eine postpartale Depression, die haben dann einfach ein hohes Risikofaktor, dass es bei den anderen Geburten auch so wird. Also Hormone spielen eine Rolle, Wechseljahre, hormonelle Schwankungen spielen eine Rolle. Man sagt zum Beispiel auch, dass Testosteron eher vor Depressionen schützt, ne? Östrogene eher sozusagen Depressionen hervorrufen können. Aber das spielt eine Rolle, aber wie immer auch da sehr individuell. Mhm. Und sozusagen, dass Frauen häufiger erkranken, gibt es noch verschiedene Ideen dazu. Einfach, dass man sagt, sozusagen die Mehrfachbelastung häufiger ist, also Familie, Beruf unter einem Hut zu bekommen. Andererseits das Hilfesuchverhalten, das Annehmen von Dingen anders sich unterscheidet, dass man sagt, es gibt so eine Art, alles nicht erwiesen, aber Mutmaßungen dazu, dass es so eine Male Depression gibt, also dass Männer eher das nach außen verlagern, eher Substanzen- und Risikoverhalten dann eine Rolle spielen, als sozusagen das Überdecken, diese klassischen depressiven Symptome und sich eher später Hilfe suchen. Also all das spielt vielleicht alles eine Rolle, aber es ist einfach so, dass Frauen häufiger die Diagnose bekommen als Männer.
Depressionen, akute Krisen gehen ja auch oft mit einer hohen Suizidalität einher. Aktuell medial sind die Themen Depressionen und Suizidalität gerade etwas präsenter. Ich habe letztens gelesen, auch hier wieder eine Zahl aus der Statistik, dass sich mehr als 10.000 Menschen im Jahr das Leben nehmen in Deutschland. Und dabei kommen auf einen Suizid etwa schon 20 Suizidversuche. Der Grund dafür ist oft eine Depression. Es wurde nicht gesagt, dass es immer so ist, aber oft. Und du hast ja auch es schon angedeutet, dass Suizidgedanken und Impulse ein sehr häufiges Symptom von Depressionen sein können. Worin besteht denn die Verbindung zwischen Depression und dem Wunsch, nicht mehr leben zu wollen? Also bis jetzt war es, also so hast du es eingangs erklärt, eher so eine gedrückte Stimmung. Es ist sich so zurückgenommen, so eingepackt sein, nicht mehr so richtig da zu sein. Aber wo ist dann der Punkt, wo man sagt, ich möchte nicht mehr?
Ja, also das ist in der Tat so, ne, dass die Leute, die sich suizidieren, häufig eine Depression haben. So ein bisschen mehr als die Hälfte. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ein großer Anteil damit, ne, haben keine Depression, die sich suizidieren, beziehungsweise keine andere psychische Erkrankung. Aber jetzt auf die Depression zu sehen, ist Suizidalität sicher, was die Sterblichkeit angeht, ein hohes Risiko. Und also am Eingang hatte ich ja mal gesagt, sozusagen das Vitalitätsgefühl geht so verloren. Ja. Also das Gefühl, am Leben zu sein, im Leben zu sein, Teil des Lebens zu sein. Das hat häufig auch damit, also was damit auch einhergeht, ist sozusagen, dass sie, soll ich das erklären, dass so ein bisschen die zeitliche Einbettung im Leben zu sein, spielt ja eine Rolle, ne? Also ich kann auf Vergangenes zum Beispiel Bezug nehmen. Ja, also ich kann ein Gefühl dafür haben, warum ich jetzt heute hier bin, ne, was mich in den letzten Tagen, Wochen, Monate, Jahre dazu hierher gebracht hat. Und dass das jetzt was Gegenwärtiges ist und ich weiß, was sozusagen, oder ich nehme an, was passieren wird in den nächsten Tagen, Wochen, Monate, Jahren. Natürlich immer mit Eindenken, dass es Sachen gibt, die man nicht vorhersehen kann, ne? Aber so, ich bin eingebettet in eine Zeitlichkeit. Bei einer Depression geht das häufig komplett verloren. Man kann keinen Bezug mehr darauf nehmen, auch wenn man zum Beispiel jemand, der Depressionen kennt. Depressionen übrigens jetzt mal vorher gesagt, ist sehr gut heilbar, sehr gut behandelbar. Also vielleicht nochmal wichtig an dieser Stelle zu sagen, eine Depression ist eine gut heilbar behandelbare Erkrankung. Die Erfolgsraten sind enorm. Aber jemand, der zum Beispiel eine Depression schon mal überwunden hat, wenn man dann sagt, sie kennen das doch, sie hatten das schon mal. Gerade vor 2 Jahren haben wir das schon mal durch zusammen und sie haben die ähnliche Symptomatik gehabt oder die gleiche Symptomatik gehabt und sie haben das überwunden. Sie waren dann 2 Jahre depressionsfrei. Mhm. Das ist eine Erfahrung, die man zum Beispiel, wenn man jetzt einen Knochenbruch hatte, ganz wichtig ist, zu sagen, okay, ich weiß, das heilt und das wird wieder gut, das habe ich schon mal erfahren, ich weiß, was ich dazu machen muss und ich weiß, wo ich Hilfe kriege und so weiter. Jemand in einer Depression kann diesen Vergleich oder diese Erfahrung, auf diese Erfahrung nicht zurückgreifen. Es ist wie so Access Denied. Mhm. So, das Gefühl, okay, die hören das dann zwar, wenn ich das sage, aber dann so, ja, aber so schlimm wie jetzt war es damals nicht. Und mag sein, dass es, sie sagen, es hat damals geklappt, aber dieses Mal weiß ich, wird es nicht sein. Die Hoffnung ist nicht da. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Depression ist so gefährlich im Zusammenhang, also jetzt mit der Suizidalität. Man hat keine Hoffnung, dass sich der gegenwärtige, das fühlt sich an wie so eine innere Hölle, musst du dir vorstellen. Mhm. Und du hast kein Gefühl dafür, dass das sich wieder ändern kann. Also dieses eingebettet sein, okay, ich bin aktuell in einer blöden Situation, ich wurde operiert, ich habe mir ein Bein gebrochen, blöd, und ich weiß, das hat alle meine Pläne über den Haufen geworfen, aber ich weiß, irgendwann wird es dann wieder gut sein und ich werde auch wieder Marathon laufen können. Das geht nicht. Na, man ist gefangen, man hat den Bezug des Zeitlichen verloren, man kann nicht auf Erfahrung zurückgreifen, man hat keine Idee, dass es irgendwann wieder anders werden wird. Und das ist das, was wir oft stellvertretend auch übernehmen müssen, ist diese Hoffnung zu vermitteln, die berechtigt ist, weil, nochmal, die Depression ist eine extrem gut behandelbare Erkrankung. Und in dieser sozusagen, in dieser Situation ist der Suizid gar nicht so dieses, also selten sagen die Menschen, ich möchte sterben, weil ich will, dass ich nicht mehr existiere, sondern das Gefühl sozusagen, das ist sozusagen die letzte Selbstermächtigung. Also ich nehme mir das Leben, zum Beispiel gibt es nur im Deutschen die Formulierung, die gibt es in keiner anderen Sprache. Das ist sozusagen die letzte manchmal auch Handlungsimpuls, also das Gefühl eigentlich, wie soll man das sagen, was für sich zu tun. Also
ich habe das in der Hand.
Ich habe das in der Hand. Ich möchte so nicht mehr leben. Es ist selten so, ich möchte nicht mehr leben, sondern ich möchte so nicht mehr leben und es gibt ja keine Idee davon, dass es wieder anders werden könnte. Und häufig ist das sozusagen wie in diesem Gefühl und das ist das Gefährliche und das sozusagen muss man halt wissen, also müssen wir als Fachpersonen wissen, dass dieses Gefühl oft sozusagen das einzig tröstende Gefühl ist, was es gibt. Das klingt total absurd für Leute, die das noch nicht erlebt haben oder die nicht mit den Menschen arbeiten. Und das ist so wichtig zu wissen, weil es ist oft der einzig tröstende Gedanke, der eigene sozusagen Selbstermächtigung. Und die Idee im Tod ist die Ruhe. Im Tod bin ich wieder ich. Das ist eigentlich so ein Vitalitätsgefühl, so die letzte sozusagen eigene innere Bezugnahme. Und wenn man das weiß und besprechen kann mit den Patienten, und das ist das ganz Wichtige, das offen zu besprechen, dass es so ist und nicht zu sagen, sie dürfen mir keine Suizidgedanken haben oder sie haben Suizidgedanken, oje, oje, oje. Dann hier geschlossene Tür und regeln wir sie ab, ne? Weil dann erreicht man die nicht, sondern das zu verstehen, dass das häufig wirklich als nicht Bestrafung gegen andere oder dass man nicht mehr in der Welt sein möchte, sondern eigentlich sozusagen die Sehnsucht nach Ruhe, nach Aufhören dieses Seelenzustandes. Mhm. Und das Gefühl zu haben, es ist das Einzige, was ich noch in der Hand habe. Und es ist eigentlich oft eine Suche nach dem verloren gegangenen Vitalitätsgefühl.
Mhm. Gibt es bestimmte Risikofaktoren, die eine Suizidalität begünstigen?
Die gibt es. Und die sozusagen müssen wir vor allem wissen, wir als Fachperson. aber die sicher auch gut sind, sozusagen zu wissen. Also es ist anders als bei den Depressionsraten, das Risikofaktor für Suizide, also nicht Suizidversuche, sondern Suizide, männliches Geschlecht, höheres Alter, alleine wohnen, Arbeitslosigkeit, das sind Risikofaktoren dann von den medizinischen Aspekten her, natürlich eine Depression, aber auch andere psychische Erkrankungen, also Erkrankungen aus dem Psychosekreis oder bipolare Erkrankungen, also manisch-depressive Erkrankungen, aber eben auch körperliche Erkrankungen, ne, und Schmerz, das haben wir auch schon gesagt, spielt eine große Rolle. Dann Suizidversuche in der Familie. Da wissen wir nicht genau, wie das zusammenhängt. Aber das ist tatsächlich ein Risikofaktor. Und eigene Suizidversuche in der Vorgeschichte sind ein Risikofaktor. Und natürlich eben auch dort kritische Lebensereignisse, also Krisen, also Verlust, Konflikte, Kränkungserlebnisse, ne? Also die Kränkung wirklich jetzt nicht irgendwie so, ich sag's mal so, ne, ich bin beleidigt oder enttäuscht von etwas, sondern Kränkung kann was ganz, also deshalb Kränkung, da steht, ne, Erkrankung ja auch drin. Kränkung, die sozusagen das zutiefste Selbstwertgefühl erschüttern. Das ist ein Hochrisikofaktor. Also insbesondere für männlich ältere Menschen ist Kränkung ein, also wenn wir wissen, da gibt es ein Kränkungserlebnis, wie auch immer das ist, Verlust von Job, auch Berentung, ne, Verlust von Bedeutungslosigkeit, also Verlust von Bedeutung, also Erlebte.
Ja.
Ne, das sind Hochrisikofaktoren, ne? Aber auch eben alle Krisen, die mit ja Verlust, Veränderung des Lebens zu tun haben. Das ist ein Risikofaktor. Und dann eben auch so, wie bin ich im Zusammenhang? Also entweder ich habe das Gefühl, anderen zur Last zu fallen, zum Beispiel, das ist ein Risiko. Oder eben auch Einsamkeit, eben das Gefühl zu haben, ist es, ob ich existiere oder nicht existiere, hat für niemanden eine Bedeutung.
Interessant finde ich hier den Punkt, dass wir erst darüber gesprochen haben, dass Frauen sehr viel häufiger an Depressionen erkranken können, die Suizidrate bei Männern aber höher ist als bei Frauen. Kann man das erklären oder sagt man, das ist einfach so?
Naja, also es ist, also ein Risikofaktor zum Beispiel für Suizidalität ist auch Zugang zu Möglichkeiten. Und da unterscheiden wir zwischen oder auch Unsetzbarkeit, also weniger Angst zu haben vor zum Beispiel Schmerz oder der eigentlichen Handlung. Und es gibt, nach wie vor ist es so, dass Frauen mehr Suizidversuche machen, aber eher auf die sogenannten weicheren Mittel zurückgreifen. Also Tablettenintoxikation zum Beispiel, und da muss man ja auch den Zugang haben, um, sagen wir mal, die richtigen Medikamente zu erhalten, während Zugang zu Waffen zum Beispiel, also Schusswaffen, häufiger Männer haben als Frauen. Oder Erhängen, Sprung von großer Höhe, ne, das sozusagen die, das sind eher Menschen männlichen Geschlechts, die auf diese zurückgreifen.
Ist es für mich als eine Privatperson möglich, Warnzeichen bei einer depressiven Person wahrzunehmen? Oder ist das oft sehr subtil, eher versteckt? Habe ich als vielleicht nahestehende Person eine Chance, Warnzeichen zu erkennen, wenn jemand in meinem engeren Umfeld an einer Depression erkrankt ist und suizidale Gedanken hat?
Also ich glaube, ich sag mal so, es geht darum, die Chance zu, also ganz wichtig ist, das ist auch ganz wichtig, weil es häufig mit Schuld einhergeht, wenn Leute, Menschen, Angehörige, Freunde, Familie verlieren durch Suizide, dass sie eben sich genau diese Frage stellen, hätte ich nicht das sehen müssen, hätte ich reagieren müssen, dass es die, übrigens nichts, was die Menschen, die sich suizidieren, in der Depression wollen. Die wollen nicht den Angehörigen ein Schuldgefühl machen. Es gab lange so diese Idee, die wollen irgendwie strafen oder es ist ein aggressiver Akt gegen andere. Das ist aber nicht gewollt. Mhm. Ne, das ist schlimm für Angehörige, das ist traumatisch, aber es ist nicht das, was die intendieren. Die sich suizidieren, haben den Kontakt zur Welt verloren, mhm. steht sozusagen, ja, zu sich selbst ja auch.
Ja.
Ne? So, aber zurück sozusagen, ich sag mal so, was ist die, dass es darum geht, die Chance zu erhöhen, ist eben nicht mit Erklärungsmodellen zu geben oder Ratschlägen zu kommen, sondern zuzuhören, sondern einfach zu merken, okay, jemand ist anders, weil es ist immer mit Rückzug auch verbunden und als in der Depression, man meide den Kontakt zu anderen und die Möglichkeit zu schaffen, zu signalisieren, ich bin da, ob du sprichst oder nicht. Und ob das jetzt irgendwie, wir machen das, was für dich am besten ist. Und wenn für dich am besten ist, du liegst auf der Couch, dann will ich ja auch nicht nerven, aber dann bin ich einfach da und du sagst das. Also den Raum zu erhöhen, dass jemand überhaupt sozusagen das Gefühl hat, es besteht eine Offenheit und die Gelegenheit dazu zu sprechen, das ist gut. Und wenn man dann möglichst, wenn man merkt, okay, das ist ein Thema, dann anzusprechen, dann auch den Mut zu haben, nicht zu denken, okay, wenn ich das jetzt anspreche, dann bringe ich den auf die Idee. Man bringt niemanden auf die Idee, einen Suizid zu vollziehen, weil man es anspricht. Das ist auch das, was wir zum Beispiel ja im TBW machen, wenn wir diese verpflichtende Fortbildung zur Suizidprophylaxe, damit die Mitarbeitenden den Mut haben zu sagen, es gibt ganz oft das Gefühl, wenn ich das anspreche, dann ist das plötzlich Thema und dann bringe ich jemanden vielleicht auf die Idee. Ne? Umgekehrt ist der Fall. Also zu sagen, Mensch, sind das Gedanken, die da sind? Und wie sind die Gedanken für dich? Dem Raum zu geben, das ist wichtig.
Also ich wollte nämlich auch fragen nach Strategien im klinischen Kontext zur Suizidprophylaxe. Und ich weiß ja, dass da bei uns ein Programm gestartet wurde, was mit dem Mitarbeitende weitergebildet werden. Umfasst es noch mehr als das Ansprechen? Ich meine, das ist ja schon viel, ja.
Ja, also das war mir ganz wichtig, da dran zu gehen, eine Suizidprophylaxe mit den Kollegen zu entwickeln und die zu schulen, weil es gibt es gibt ganz viele wichtige Dinge, aber zwei Sachen sind ganz wichtig, einen Umgang damit zu haben, mit Sozialität. Und Umgang bedeutet ansprechen, dem Raum zu geben. Mhm. Und das nimmt enorme Last den Patienten, wenn sie das Gefühl haben, es wird angesprochen.
Es ist kein Tabu.
Es ist kein Tabu. Mhm. Deswegen sind diese Fortbildungen so wichtig, die wir machen, damit jeder Mitarbeitende dort die Kompetenz hat, das anzusprechen. Ne, weil es ist viel Angst damit verbunden. Mhm. Das ist jetzt auch nicht das, was man klassischerweise so lernt in den Ausbildungen. Deshalb machen wir das. Und das andere ist, dass oft die Idee dahinter ist, und deswegen haben wir eine völlig neue Suizidprophylaxe geschrieben. Die Idee ist, wenn jemand Suizidgedanken hat, dann muss man sofort handeln. Also Suizidgedanke gleich Handeln gleich Sicherung. Mhm. Also sofort der Gedanke, es müsste dann aber, wenn jemand Suizidgedanken haben, zum Beispiel die Stationstür zu sein oder eine 1-zu-1-Betreuung an die Seite gestellt werden. Und was passiert ist aber, die Leute gehen eher aus dem Kontakt, gehen aus dem Gespräch, sondern das Gefühl zu haben, oje, oje, ne, da hat jemand Suizidgedanken, dann kommt Handlung, Sicherheit, Sicherheitsvorkehrung. Die größte Sicherheit, und das zeigen alle, und das zeigt jetzt auch, wir melden ja unsere Zahlen auch immer, wir arbeiten mit dem Institut, Feldinstitut in Dresden zusammen. Und wir können sehen, dass es einen enormen Erfolg hat, diese Strategie, ist zu sagen, es eben nicht zu tabuisieren und sozusagen wegzusperren, sondern zu sagen, Suizidgedanken zu haben in der Depression, das gehört zusammen. Und das, was ich mache und was wir beibringen, ist zu sagen, dass die Mitarbeitenden lernen, mit den Patientinnen zu sprechen, dass sie Suizidgedanken haben, das gehört dazu und wir können da gerne drüber sprechen. Und auch wenn sie im Moment nicht wenn sie im Moment nicht irgendwie viel im Kontakt sein wollen zu uns, sie wissen sozusagen, das darf da sein. Und eine Sache ist nur ganz wichtig, wir vertrauen ihnen, dass sie sozusagen, sollte es konkret werden, also sollten die Suizidgedanken eine konkrete Absicht und einen konkreten Plan, sollte das dahin steuern, dass sie uns ansprechen. Mehr verlangen wir gar nicht jetzt am Anfang von ihnen, wenn jemand in einer starken suizidalen Krise sind. Und dass wir dann erarbeiten, was brauchen sie? Mhm. Brauchen sie in Ruhe gelassen zu werden? Brauchen sie jemanden an der Seite? Brauchen sie was gegen das Grübeln? So, und dann hat man die Menschen, ne? Dann wissen die, okay, ja. Es wird geguckt, was tun die für mich in so einer Situation und ich werde da nicht allein gelassen mit. Und wir merken, dass dieses, und wir sagen dann wiederum, sie können uns vertrauen, dass wir nur Dinge machen, die wir mit ihnen absprechen. Dass wir ihnen nur Sachen sozusagen zur Verfügung stellen, wo sie sagen, das tut ihnen gut und wir werden sie eben nicht wegsperren oder wir werden nicht ihnen Sachen wegnehmen, aber das ist dieses gegenseitige Vertrauen, was wichtig ist. Und das wirkt sehr gut.
Ja, bei mir entsteht gerade ein Bild wie ein dünner, guter Faden, der zwischen behandelnder Person und kranker Person besteht, in dem aber auch so Hoffnung ist. Also dieses doch noch in Kontakt sein und das vielleicht doch noch als kleinen, ja, wie so eine kleine Rettungsleine auch noch zu nehmen. So ein Bild, was jetzt gerade bei mir entstanden ist, damit jetzt keine Erfahrung. Mhm. Aber es klingt auch gut, so für mich.
Ja, ich glaube sozusagen, das ist, die merken dann, dass wir mit Suizidalität umgehen können.
Ja.
Also die merken, wir haben Erfahrung damit.
Mhm.
Also jetzt nicht unbedingt aus, gibt's natürlich auch Mitarbeiter, die selber Erfahrung damit haben, aber Erfahrung mit Menschen, die suizidal sind.
Ja.
Und das ist so wichtig, weil wenn die das Gefühl haben, wir eiern da selber rum oder wir haben Angst, ne? Und wie gesagt, die Angst ist ja verständlich, aber wir müssen uns Handlungskompetenz aneignen. Wir müssen uns ein Verstehen aneignen. Und wenn die wissen, wir greifen das auf und können damit umgehen und wir können auch akzeptieren, dass dieser Wunsch nach Ruhe existiert und nicht sagen, das muss irgendwie weg, weil sonst können wir ja nichts machen, sonst müssen sie irgendwie dahin oder dahin. Und das ist, glaube ich, dieser Faden, den du meinst, ist, dass die merken, wir können damit umgehen.
Ja.
Und wir können das halten.
Und das ist kein Tabu hier.
Das ist kein Tabu hier,
ja,
genau.
Ja. Ein kleiner Sprung. Welche Behandlungsoptionen gibt es denn für Menschen, die an Depressionen leiden?
Genau, also ich glaube, also klar, ne, jetzt könnte man klassisch sagen, es gibt die Psychotherapie, es gibt die Pharmakotherapie. Ich weiß aber, dass das sozusagen auch einzelne Themen sind, die noch aufgegriffen werden. Aber klar, ne, also hatte ich ja auch mehrfach schon gesagt, aber es ist mir wieder wichtig, Depressionen sind gut behandelbar.
Ja.
Also ich glaube sozusagen, was wir klassischerweise sehen bei Leuten, die in schwere depressive Episoden kommen und zu uns in die Klinik kommen, die haben häufig schon ganz viel draußen versucht. Ne, die haben versucht, einen Psychotherapieplatz zu kriegen, ewige Wartezeiten oder aber eigene Strategien zu entwickeln, die nicht mehr greifen. Und dann ist es gut zu sagen, okay, ich komme selber nicht mehr weiter. Und da ist es schon gut, dass sozusagen die Stigma-Kampagnen auch helfen, zu sagen, Psychiatrie ist eben nicht Zwangsjacke, ist nicht einer flog übers Kuckucksnest, ist nicht geschlossene Tür, sondern zu gucken, dass man eben wirklich das zur Verfügung stellt, was ein Mensch braucht. Und sozusagen, das machen wir ja im TWW, indem wir stationär anbieten, teilstationär anbieten. Also teilstationär bedeutet, dass man von montags bis freitags kommt, am Nachmittag wieder nach Hause geht, am Wochenende zu Hause ist, ne? Und das stationär zum Beispiel zwar bedeutet, man ist sozusagen rund um die Uhr und 7 Tage die Woche stationär, aber das ist etwas, was sozusagen auch ganz wichtig ist, dass wir versuchen, die Leute möglichst in ihrem Leben, auch in ihrem Lebenskontext zu belassen.
Ja? Genau, du hast nämlich mit Fachkolleginnen das Weddinger Modell entwickelt, ein viel beachtetes und sehr modernes Psychiatriekonzept, das mit dem Fokus auf Recovery-Orientierung, du bitte dich gleich nochmal was dazu zu sagen, aber auch in ein Modell, was die Krankheits- und Genesungskonzepte von Patientinnen in den Mittelpunkt der Therapieplanung stellt, also ihre Bezugsperson nicht außen vor lässt, ihr Umfeld nicht außen vor lässt und dass vor allen Dingen Patientinnen sehr respektvoll, konsequent in die Therapieplanung und alle Entscheidungen mit eingebunden sind. Und das ist ja etwas, was du 2020, als du als Chefärztin an die Kliniken im TBW gekommen bist, ja eigentlich sehr schnell auch gesagt hast, ich möchte das hier implementieren. Da würde ich dich bitten, nochmal mehr zu diesem Konzept zu sagen, was ja vielleicht auch Angst vor psychiatrischen Klinikaufenthalten nehmen kann.
Ja, ja, sehr gerne. Und dann knüpft vielleicht an den Gedanken an zu sagen, dass wir, also erstmal müssen wir gucken, wie viel braucht ein Mensch gerade an Klinik? Das ist vielleicht sogar schon mal ein ganz guter Ansatzpunkt. Ne? Wenn jemand zum Beispiel sagt, in einer Institution zu sein und nur dann die Behandlung eines multiprofessionellen Teams zu bekommen, wenn ich auf Station bin, das kann ich nicht, weil ich habe Angst im stationären Kontext. Ich kann da nicht gesund werden. Ne? Da haben wir ja auch inzwischen eben die stationsäquivalente Behandlung, die wir anbieten. Ja. Also, dass wir sagen, okay, dann ist das die Station nicht der richtige Ort, sondern dann kommen wir als Team zu Ihnen nach Hause und dann machen wir die Behandlung dort und nicht auf Station. Mhm. Ne? Und dann können wir teilstationär machen, eben tagesklinisch oder stationär oder eben über die Institutsambulanz. Also ich glaube, das ist schon mal sozusagen die Kernaussage. Die Kernaussage ist, wir orientieren uns an den Bedürfnissen des Individuums. Und die sind einfach total verschieden. Nehmen wir das Beispiel einer Depression. Mhm. Jemand sagt, wie ich eben genannt habe, nur zu Hause. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ich merke, mir ist alles so fremd, in meiner eigenen Wohnung zu sein, die mir mal so vertraut war, die jetzt so fremd ist, die für mich bedrohlich wird, weil sie so fremd ist, ne, dem würde man zum Beispiel dann sagen, dann macht eine stationsäquivalente Behandlung keinen Sinn, sondern dann ist wichtig, erstmal auf Station zu sein, rauszunehmen, zu gucken. Und das ist individuell. Das ist nicht das eine besser als das andere, sondern man muss eben alles anbieten können. Oder jemand, der sagt, ich will teilweise zu Hause zu sein, aber wenn ich dann nicht zu Hause bin, möchte ich woanders sein. Das ist das Teilstationäre sozusagen. Und auf Station machen wir es ja auch so, dass wir sagen, viel soziale Belastungserprobung ermöglichen, dass man eben auch mal zu Hause übernachten kann, das erproben kann, wie ist denn das? Das ist ein ganz wichtiges Instrument, so und da flexibel zu sein, das ist schon mal ganz wichtig, weil eben in der Depression auch Leute sagen, zum Beispiel jemand, der selbstständig ist, zu sagen irgendwie, also klar, wenn man krank ist, ist man krank, ne? Aber wenn Leute sagen, wenn ich jetzt ganz den Bezug zu der Außenwelt verliere, dann ist meine Angst sozusagen finanziell in dem Ruin zu sein, das bringt mir überhaupt nichts, wenn ich nicht auch ein paar Sachen noch machen kann, am Computer arbeiten kann oder vorbereiten kann oder sowas, ne? Und bei anderen, wo man sagt, die klar sagen, wenn ich noch ein bisschen was mit der Arbeit zu tun habe, dann geht's gar nicht mehr. Also, ne, dass ich muss da komplett raus. Mhm. Also so als Beispiele, man muss individuell, sonst, da gibt's kein klassisches Schema. Und das machen wir im Weddinger Modell. Wir gucken, was sind die Ziele, die Wünsche, was das Outcome der Behandlung angeht. Aber was wollen die Leute von uns? Mhm. Also was brauchen die von uns? Wie viel Protektion, wie viel stationär, wie viel im Lebenskontext sein lassen? Das ist sozusagen schon mal das eine. Das andere ist, dass es eben sehr individuell ist, welche Form der Therapie jemand braucht. Und auch oft eben in der Kombination der Dinge, ne? Dass wir nicht sagen, aha, Sie haben eine Depression, das ist unser Programm. Mhm. Und dann nehmen Sie teil, weil wenn Sie nicht teilnehmen, werden Sie auch nicht gesund. Das liegt dann haben sie keine Motivation. Ne?
Oder ein anderer möchte auch diesen Platz haben.
Genau. Also entscheiden sie sich, genau. Da merkt man, dass es auch so unterschiedlich, was angenommen wird und was nicht angenommen wird. Was wir machen, ist zu sagen, das sind unsere Behandlungsangebote. Also Einzelgespräche, Gruppentherapie, dann aber eben auch die nonverbalen Therapie, wie das kommt ja hier auch noch, ne? Gestaltungs-, Kunsttherapie, Musiktherapie, Physiotherapie unsere Genesungsbegleitung. Mhm. Und so, dass wir sagen, das sind alles unsere Angebote und wir können gerne zusammen herausfinden, wovon sie profitieren, woran knüpft das vielleicht bei ihnen an, was wollen sie vielleicht mal neu ausprobieren und wo haben sie schon Erfahrung gemacht und können sagen, das bitte nicht.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, diese Individualisierung der Therapie. Das ist ein wesentlicher Bestandteil vom Weddinger Modell. Und dahin einhergehend eben auch, dass alle Berufsgruppen ihre Funktion haben und in der Bedeutung für die Behandlung ihren Platz haben. Also dass es eben nicht nur heißt, aha, Depression, also hier ist Psychotherapie, das sind die Medikamente, das ist sowieso schon mal gesetzt. Und das andere, also so ein bisschen so ärztlich herablassend, sage ich mal, ne? Das ist eher so Beschäftigung, ne? Und oder was auch immer, ne? Sondern dass wir halt merken, diese Verknüpfung all dieser Therapieansätze, dass die in der Bedeutung sich ergänzen und verstärken, eben gerade insbesondere auch was die nonverbalen, also Musiktherapie, Kunstgestaltungs-, Ergotherapie angeht, dass das häufig unser einziger Zugang manchmal ist, eben zu der verloren gegangenen Emotionalität, zum Beispiel bei der Depression. Ne? Oder Zugang zu finden gegen diese Abkapselung, die dann da stattgefunden hat. Und das ist eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Und der Patient, die Patientin ist immer Teil dessen, ne? Also der ist, das ist auch Recovery-Orientierung, das aufzugreifen. Wir nehmen die Menschen als Expertinnen ihrer selbst wahr. Und sie sind Expertinnen für sich selbst.
Mhm.
Und sozusagen, das ist eben das, was Recovery meint. Recovery meint eben, dass es immer eine sehr individuelle Reise ist und wir als professionelle Behandlerin stellen unsere Expertise zur Verfügung und bieten die an. Aber die betreffenden Menschen oder die betroffenen Menschen, die zu uns zur Behandlung kommen, sind Expertinnen ihrer selbst.
Mhm.
Und wir machen Angebote und übernehmen nicht die Deutungsmacht und sagen, hier lang. Und sonst geht's nicht, sondern wir würden ihnen das anbieten, wir würden ihnen das vorschlagen und wir bieten ihnen an, da mit uns an Bord zu gehen und dann gucken wir gemeinsam, wohin es geht.
In einem Vorgespräch auch zum Thema Weddinger Modell, wir haben ja in der Vergangenheit auch immer wieder drüber gesprochen, seit es im TWW implementiert wird, ist es ja auch so, dass in die Behandlungsbesprechungen ja das multiprofessionelle Team als Ganzes eingebunden ist und der Patient. Und dann kann es aber auch sein, dass der Patient oder die Patientin einen guten Zugang meinetwegen zur Ergotherapeutin hat oder zu einer Pflegekraft und dass die dann so eine Hauptbezugsperson auch sein kann.
Mhm. Ist auch, genau, also wo zum Beispiel also dass es keine klassische Visite mehr gibt, sondern die Patientin, der Patient kommt herein und alle die Bezugspersonen, Bezugstherapeutinnen sitzen sozusagen mit drin, kann auch eben Bezugspersonen, also Angehörige sein. Und dann stellt jemand den Patient, die Patientin vor oder man fragt, ne, wollen Sie selber übernehmen, was diese Woche besprochen wird, oder ist es okay, das? Und dann verweist man, was es sich an den Psychotherapeutin oder eben an die Ergotherapeutin oder an die Bezugspflege. Und dann ist wunderschön, was sozusagen dann entsteht, weil dann die Patientinnen auch merken, dass alles ineinander greift und Sinn macht, ne? Also, dass das, was wir vielleicht sagen, wir haben zum Beispiel das Gefühl, jetzt mal als Beispiel, ne, dass sie wieder mehr im Kontakt sind mit anderen. Wenn ich mir überlege, wie sie am Anfang waren, ganz zurückgezogen, kaum in Kontakt gehen zu Mitpatientinnen oder zu uns als Team. Und jetzt sieht man sie, wie sie abends mit den Mitpatientinnen zusammensitzen oder dass sie das Gespräch suchen. Und das ist erstmal was uns sehr freut. Also wir haben das Gefühl, dass es Ausdruck davon ist, dass es ihnen besser geht, ne? Und dann die zum Beispiel Kunsttherapeutin sagt, na, wir haben das auch besprochen, neulich haben sie sich, das initiale Bild von ihnen war ein Baum, der ganz alleine auf der Wiese steht, ne, und jetzt haben wir uns das Bild nochmal angeschaut und gucken sie, was jetzt dazugekommen ist plötzlich, ne, ist hier, sieht man hier, was sie, dass sie da Pflanzen dazu gemalt haben oder, ne, andere Bäume mit hinzugekommen sind, ne, also jetzt, unsere Kunsttherapeutin können das viel besser erläutern, ne, und dann die Patientin dann so merkt, aha, aha, und dann, ne, dann natürlich dazu beiträgt und sagt, ja, so fühlt sie es für mich auch an. Also das macht Sinn. Ne? Und dass das Gefühl zu haben, dass das gemeinsame Reflektieren aus unterschiedlichen Art und Weisen sich nicht widerspricht, ne? Und da sagt man auch, da merkt man dann auch, dass Medikamente dann übrigens auch eine untergeordnete Rolle spielen. Also Antidepressiva, auch das wird ja noch kommen, sind wichtig, um überhaupt dahin zu kommen, dass Therapien wieder greifen können. Aber sie sind eben nicht die einzige Therapie. Also das.
Ja, ne? Genau, über die medikamentöse Behandlung von Depressionen werden wir in einer anderen Folge dieser Staffel auch noch sprechen, genau. Das klingt wirklich nach einem sehr modernen, zeitgemäßen, aber sehr respektvollen Psychiatrie-Konzept. Ich hoffe, dass es auch so Schranken abbaut und Ängste auch in sich in eine psychiatrische Behandlung zu begeben. Trotzdem würde ich noch mal ganz gern nach den Herausforderungen auch bei der Implementierung dieses Modells fragen, auch wenn wir damit ein kleines bisschen abweichen. Aber ich finde das so spannend und hilft vielleicht auch Leuten, sich Hilfe zu suchen im klinischen Kontext. Du bist seit 4 Jahren jetzt in der Klinik und implementierst das jetzt auch im TWW. Wie läuft es? Läuft es gut? Gibt es aber auch Widerstände, Vorbehalte, Ängste aber vielleicht auch oder Überforderung? Ja.
Also Ängste und Überforderung, das sind genau, sagen wir mal, die Hürden, die ja immer bei Implementierung neuer Konzepte eine Schwierigkeit, egal wo.
Haben wir noch nie so gemacht.
Genau, haben wir noch nie so gemacht. Und natürlich sozusagen, es fordert eine neue Professionalität. Na, von den Mitarbeitenden, und zwar nicht Professionalität, indem sie jetzt mehr studieren müssen oder mehr lesen müssen und mehr Professionalität im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen, und zwar sich selbst auch zur Verfügung zu stellen. Na, also wir reden viel über professionelle Distanz. Das ist sehr einfach. Na, da kann man sagen, irgendwie, ich wahre meine professionelle Distanz, bedeutet, ich gehe aus dem Kontakt, ne, und arbeite Schema ab, das gibt ja auch Sicherheit, aha, das weiß ich, bleiben wir doch bei der Suizidprophylaxe, bedeutet halbstündige Sichtung, stündliche Sichtung, und gucke ich, gehe ich wieder raus, also jetzt mal überspitzt gesagt, ne, so, ich muss das und das abnehmen, das kann ich abarbeiten, das ist eine professionelle Distanz, ist so vorgegeben, ich arbeite Kataloge ab. Was wir mit dem Weddinger Modell machen, ist, was die Patientinnen ja brauchen, das Gefühl zu haben, sie können irgendwo andocken, sie werden zutiefst verstanden, wahrgenommen und können sich dadurch sicher fühlen. Und das ist das, was ich immer als professionelle Nähe bezeichne. Also ich bin keine Privatperson und sozusagen erzähle aus meinem Leben, das ist unprofessionell. Ja, das mag vielleicht Nähe sein, aber es ist komplett unprofessionell. Sondern professionelle Nähe bedeutet, ich gebe zu verstehen, dass ich mein Gegenüber als zutiefst als Expertinnen wahrnehme und stelle mich selbst sozusagen auch als Mensch zur Verfügung, als professioneller Mensch zur Verfügung, indem ich auch zu verstehen gebe, dass ich eben verstehe, ja, und dass ich das nachvollziehen kann und zusammen zu überlegen, was könnte jetzt aus dieser Krise herausführen. Zum Beispiel. Und authentisch bin im Kontakt. Ja, und das ist etwas, was gar nicht so leicht ist, weil in Distanz zu gehen ist leicht. Zu sagen, okay, das höre ich ja auch manchmal, ne, dass dann Leute so sagen, ja, wenn der so reagiert, dann reagiere ich auch so. Also wenn der Patient das so sagt, dann darf ich das auch so sagen. Ne? Das ist eben nicht professionell, sondern professionell bedeutet, seine eigene Emotionalität, seine eigenen Gedanken zu reflektieren und zur Verfügung zu stellen in der Therapie. Das ist das, was sozusagen einen Weg bedeutet. Und ich glaube, wir sind da, oder das zeigen wir auf Untersuchungen, das ist ja auch aus einem sehr, sehr guten Weg. Es hat eine eigene Dynamik angenommen in dem positiven Sinne. zu merken, okay, viele der Ängste und Widerstände waren vielleicht unberechtigt. Ne? Also so das Katastrophisieren, was könnte denn jetzt alles kommen, wenn ich das anders mache? Das merken wir schon. Die Teams haben eigene Ideen dazu entwickelt, was das sein könnte, eine eigene Identität und Umgang mit sich auch als Team entwickelt. Das ist sehr schön spürbar. Und eine ganz, ganz wichtige Rolle darin spielen meiner Ansicht nach auch die Genesungsbegleiterinnen, die wir jetzt als eigene Berufsgruppe auch im TBW haben, auf allen Stationen mindestens zwei, diese Brücke bauen aus Expertinnen aus eigener Erfahrung und Expertinnen per Beruf. Ich glaube, dass die auch einen ganz wesentlichen Beitrag dazu haben.
Auch mit einer Genesungsbegleiterin werden wir im Folge dieser Staffel sprechen. Es scheint mir einfach eine Art neue Haltung zu sein. Ne? Mhm. Haltung des Respekts und der Akzeptanz. Mhm. Wir haben eingangs ja darüber gesprochen, dass Depression als Krankheit viel zu sehr unterschätzt wird und dass das Ausmaß der Schwere noch viel zu wenig Beachtung findet. Was denkst du so abschließend, wie kann die Gesellschaft, aber wie kann auch jeder und jede Einzelne von uns dazu beitragen, dieses Stigma um Depression, Suizidalität, Krankheit zu reduzieren?
Also einmal denke ich, so ein Podcast wie wir beide ihn jetzt,
das hoffe ich,
was wir beide zusammen haben. Und auf der anderen Seite sozusagen, vielleicht fange ich erstmal mit sozusagen einem Warnhinweis an, dass das Stigma und die Antistigmatisierungskampagnen gegenüber Depressionen haben enormen Erfolg. Ja, also im Sinne von, wir sehen in der Forschung, Stigma gegenüber Depressionen sinkt deutlich. Und jetzt kommt ein kleines Aber. Es gibt jetzt ganz viel, also sozusagen ganz viele, die sagen, ne, I suffered from depression, irgendwelche sozusagen, ne, dann erfolgreiche Menschen, was weiß ich, Models oder was auch immer, ne, die dann sozusagen sagen, ich bin daran erkrankt, ich habe das überwunden.
Ja. Das sind Erfolgsgeschichten.
Das sind Erfolgsgeschichten.
Ja.
Und das setzt einerseits sozusagen dazu ein, dass viele andere psychische Erkrankungen, zum Beispiel schizophrene Erkrankungen, Erkrankungen aus dem also in Psychose, ne, dass das Stigma denen gegenüber steigt. Mhm. Also Depression oder das, was auch immer weiter, das ist ein anderer Aspekt, ich vielleicht mal sage, aufgeweicht wird, was ist denn jetzt alles Depression und was nicht? Und ist es vielleicht sogar, ne, wenn erfolgreiche Menschen damit Werbung machen, ist es nicht auch sozusagen, gehört es nicht fast zum guten Ton schon mal sozusagen eine Depression gehabt zu haben, überspitzt gesagt, ne? Sage ich nur deswegen, weil es auch eine Gefahr ist, nicht nur für andere psychische Erkrankungen, die immer weniger Verständnis kriegen, weil, ne, das ist ein Erfolgserlebnis, ne? Man hat das überwunden, man schreibt ein Buch darüber. So, aber auch sozusagen die nicht so Ressourcen haben, schwer psychisch erkrankte Menschen, nicht so eine Unterstützung haben, die dann vielleicht auch ein Obdach verlieren und eben das nicht so medial kundtun können und so weiter, ne? Die kriegen immer weniger Unterstützung, auch vom Gesundheitssystem. Also, ne, also so die ne, und das andere ist, dass vielmehr jetzt auch psychologisiert und als psychisch krank erklärt wird, was wiederum Ressourcen auch nutzt, also Psychotherapieplätze Stichwort. Und was vielleicht, ne, dass dann gesunde Reaktionen, die unangenehm sind, die vielleicht einen auch mal aus der Bahn werfen, wie eben eine Trauerreaktion oder was auch immer, dass das dann schnell als psychische Erkrankung gilt, ist nicht immer gut. Ja, also erstens, weil es sozusagen dann die Ressourcen nimmt von wirklichen psychischen Erkrankungen. Auf der anderen Seite, na, dann vielleicht auch schon im Kindes- und Jugendalter häufig dann alles, was irgendwie auffällt, als psychisch erkrankt zu erklären. Und dabei ist die Vielfalt unterschiedlicher Entwicklung zum Beispiel enorm. Ja, so, und da muss man wieder aufpassen und sagen, okay, aber sage ich jetzt sozusagen, man soll das nicht ernst nehmen, doch auf jeden Fall, aber man muss weiterhin gut differenzieren und gut unterscheiden können. Und ich glaube sozusagen, dass wir da noch Luft nach oben haben, was so differenzierte Betrachtungsweisung und Entstigmatisierung angeht. Ne? Auch Krankheiten, die nicht überwunden werden können, sollten entstigmatisiert werden.
Ja.
So, das meine ich, glaube ich, damit. Aber insgesamt sozusagen würde ich schon sagen, es ist ein positiver Faktor, dass wir mehr psychische Gesundheit im Blick haben, dass wir mehr Hilfeangebote haben, dass wir mehr drüber sprechen. Manchmal wünsche ich es mir ein bisschen differenzierter und nicht jede Anti-Stigma-Kampagne hilft, schwere psychische Erkrankungen zu stigmatisieren. Das ist vielleicht nochmal eine wichtige Message. Der Einbezug von Genesungsbegleiterinnen zum Beispiel in die Behandlung ist wahnsinnig entstigmatisierend. Ja. Also, dass wir sagen, die psychische Erkrankung und die Überwinden der psychischen Erkrankung oder das Leben mit einer psychischen Erkrankung, schweren psychischen Erkrankung und Psychiatrieerfahrung sind eine Erfahrung, die in die Behandlung mit eingebettet wird. Und das merken wir auch bei den Patientinnen, wenn die dann mit unseren Genesungsbegleiterinnen sprechen. Das ist die größte Entstigmatisierung und Hoffnungsvermittlung, die erreicht werden kann, indem sie sehen, dass diese Menschen bei uns sind und arbeiten und genau das immer wieder auch ausstrahlen und kommunizieren.
Die Krankheit als Expertise letztlich.
Genau, die Krankheit als Expertise. Und deshalb denke ich, alle Anti-Stigma-Kampagnen sollten vorrangig von Peers oder Genesungsbegleiterinnen irgendwie durchdacht werden. Ich glaube, das wäre sehr hilfreich.
Okay. Lilla, hast du noch was Ergänzendes zu sagen? Ich bin jetzt erstmal so am Ende meiner Fragen. Danke dir sehr für diesen Einblick, Überblick, für die Differenzierung, für die unterschiedlichen Perspektiven, auch den Einblick in die Behandlungsmöglichkeiten. Haben wir etwas ungesagt gelassen?
Nee, ich glaube sozusagen, was mir wichtig wäre, haben wir, glaube ich, gut herausgearbeitet, ist, Depression ist heilbar und ist gut behandelbar. Ich glaube, das wäre noch eine wichtige Message am Ende.
Das ist eine wunderbare Message am Ende, die Hoffnung gibt für alle Betroffenen, ob Angehörige oder selbst erkrankt. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Danke, dass du heute hier warst.
Danke dir.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Das Gespräch mit Liselotte Mahler zeigt noch einmal sehr deutlich, wie komplex und vielschichtig eine Depression ist und wie wichtig es ist, genauer hinzuschauen. Weg von einfachen Erklärungen hin zu einem besseren Verständnis für das, was Betroffene wirklich erleben. Depressive Erkrankungen, das haben wir erfahren, haben einfach viele Gesichter und sie haben auch gar nichts mit mangelnder Willenskraft zu tun. Und was genauso wichtig ist, Depressionen sind gut behandelbar und es gibt eben auch Hilfe. Im persönlichen Umfeld genauso wie im professionellen, klinischen Kontext. Besonders wichtig war uns auch der Blick auf Suizidalität. Darüber zu sprechen, hinzusehen und Warnzeichen ernst zu nehmen, das kann entscheidend sein. Und manchmal bedeutet Unterstützung auch einfach da sein, zuhören und ja, den Raum offen halten. Wenn du selbst betroffen bist oder jemanden kennst, der Unterstützung braucht, du bist damit nicht allein. Hilfe zu suchen ist absolut kein Zeichen von Schwäche, sondern ein ganz wichtiger Schritt. Wenn die Diagnose Kopfsache gefällt, freuen wir uns, wenn du den Podcast weiterempfiehlst oder uns auch eine Rückmeldung dalässt. Weitere Folgen zu Themen wie Depression, Angst, Burnout und vielen weiteren findest du auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und damit bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Diagnose Kopfsache, der Podcast aus dem TWW, wird produziert von Bose Park Productions. Redaktion und Produktion Miki Sitsch und Fabio Lautenschläger. ProduzentInnen Sue Holder und Chris Guse. Host und Redaktion Claudia Noack aus dem TWW.